¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und bienvenido zu einem weiteren Onda Info, diesmal mit der Nummer 84. Während die USA versuchen, den Mittleren Osten neu zu ordnen und sich dabei, so sieht es zumindest momentan aus, gehörig die Finger verbrennen, macht sich Old Europe in Lateinamerika breit. Die EU strebt zunächst ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, der Freihandelszone im Süden des Kontinents, an. Zu diesem Thema steht ein halbstündiger Beitrag im Netz. Im heutigen Onda-Info geht es in einem Beitrag um die Proteste, die den Gipfel in der mexikanischen Metropole Guadalajara begleitet haben. Weitere Beiträge handeln von Kirchners erstem Regierungsjahr, das der argentinische Präsident jetzt hinter sich gebracht hat, und über einen Streik, der um das kolumbianische Erdölunternehmen Ecopetrol tobte. Dazu gibt es wie immer Meldungen. Musikalisch wird das Info diesmal von der kolumbianischen Hip-Hop-Band Zona Marginal begleitet. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Hausprojekt Yorkstraße 59, in der Onda seine Büros hat, ist zurzeit massiv gefährdet. Ein neuer Besitzer will die Mieten verdoppeln oder uns, die Nutzerinnen, rausschmeißen. Wir, aber auch Initiativen wie die Antirassistische Initiative und viele Bewohnerinnen würden obdachlos. Aus diesem Grund haben wir einen Jingle produziert, der im Netz steht und auch in diesem Info zu hören ist. Infos zum Häuserkampf gibt es unter www.yorkstraße59.net. Nochmal www.yorck59.net. Und nun viel Spaß bei diesem 84. Onda Info.
Guatemala. Straffreiheit für Ríos Montt. Der ehemalige guatemaltekische Diktator Ríos Montt war erst eine Woche unter Hausarrest gestellt, da bekam er schon Besuch von höchster Stelle. Mitte Mai stattete der jetzige Präsident Guatemalas, Oscar Berger, dem ehemaligen Despoten einen Besuch ab. Ohne Mitwissen seiner Koalitionspartner suchte er bei Montt, der ebenfalls Parteichef der rechtsextremen Partei Republikanische Front, FRG, ist, Zustimmung für seine Steuergesetze. Es sei abzusehen, dass die Regierungsmehrheit zu wackelig sei. Deswegen habe er vorsichtshalber bei anderen Parteien um Unterstützung gebeten, begründete Berger seinen Schritt vor der schockierten Presse des Landes. Der frühere Sicherheitsberater der Regierung, Otto Pérez Molina, der aus Protest die Regierung verließ, vertritt eine andere Sicht der Dinge. Berger und Montt hätten unter sich einen handfesten Deal vereinbart. Während Montts Partei im Parlament für Bergers Gesetze abstimmt, bekommt der unter Arrest gestellte Diktator im Gegenzug Straffreiheit zugesichert. Montt muss sich vor der guatemaltekischen Justiz verantworten, die in ihm den Hauptverantwortlichen für gewalttätige Unruhen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen vor knapp 3 Monaten sieht. Außerdem werden dem Ex-Machthaber schwere Menschenrechtsverletzungen während des 36-jährigen Bürgerkriegs in Guatemala vorgeworfen. Umso schlimmer für Berger, dass sein Schuss nach hinten losgegangen ist. Wichtige Parteien kündigten dem Präsidenten wegen den Verhandlungen mit Montt die Unterstützung auf. Übrig bleiben nur 2 unwichtige Parteien. Und natürlich ein 77-jähriger Kreis, der sein Haus nicht verlassen darf.
Bolivien. Trotz Referendum weiter Streit um das Erdgas. Bis heute ist der Streit um das bolivianische Erdgasvorkommen nicht gelöst worden. Nach dem sogenannten Erdgaskrieg des vergangenen Jahres befindet sich Bolivien jetzt wieder in der Situation, dass die Proteste eskalieren könnten. Auch das am 18. Juni angesetzte Referendum scheint die Frage nach der Nationalisierung oder der Privatisierung der Ressource Erdgas nicht endgültig zu lösen. Dem Präsidenten Carlos Mesa wird vorgeworfen, die Bevölkerung hinters Licht führen zu wollen. Die sozialen Bewegungen beklagen, dass trotz aller Rhetorik die Regierung weiterhin auf der Privatisierung des Erdgases beharrt, wie sie im Gesetz von Gonzalo Sánchez de Lozada bereits vorgesehen war. Der Vorgänger von Carlos Mesa trat nach dem Erdgaskrieg des Vorjahres zurück und flüchtete in die USA. Die Verträge mit den transnationalen Energieunternehmen, die durch das alte Erdgasgesetz gedeckt sind, werden durch das geplante neue Gesetz nicht aufgehoben. Transnationale Förderunternehmen, wie die spanische Repsol oder British Gas, bleiben somit der staatlichen Erdgasgesellschaft gleichgestellt. Eine komplette Verstaatlichung ist nicht vorgesehen. Die Gegnerinnen Carlos Mesas befürchten, dass die Volksabstimmung zur Farce wird, wenn das neue Gesetz bereits verabschiedet ist. Sie haben mittlerweile klargestellt, dass die Zivilgesellschaft die Regierung Sánchez de Lozada gestürzt hat und dass die jetzige Regierung die Aufgabe hat, den Willen des Volkes auszuführen. Dazu gehöre nicht die Fortsetzung der Politik von Ex-Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada.
Chile, politische Gefangene im Hungerstreik. Seit über 50 Tagen befinden sich 7 politische Gefangene aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Santiago de Chile im Hungerstreik. Die 7 Gefangenen sind zum Teil Mitglieder der FEPMR, Patriotische Front Manuel Rodríguez, einer militanten Gruppe, die während der 70er und 80er Jahre gegen die Militärdiktatur Pinochets Widerstand geleistet hatte. In der Übergangszeit von der Militärdiktatur zur bürgerlichen Demokratie zwischen 1990 und 92 beteiligten sie sich weiter an militanten Aktionen. Dafür wurden sie zu Gefängnisstrafen von 12 bis 14 Jahren verurteilt. Einige wurden für ein und denselben Vorwurf bis zu 4-mal verurteilt. Noch 30 Gefangene aus dieser Zeit befinden sich insgesamt in Haft. Fast alle Hungerstreikenden haben bereits in früheren Aktionen die Nahrung verweigert. Während des letzten Hungerstreiks scheiterte ein Amnestiegesetz im chilenischen Senat. Die Regierung versucht, die Gefangenen unter Druck zu setzen und verbindet ihre Freilassung an ein Abschwören der Inhaftierten von militanten Aktionen und der Anerkennung der Straffreiheit der Militärs. Die Gefangenen lehnen es ab, dass ihre Fälle mit einer möglichen Straffreiheit für Militärs verknüpft werden. Sie glauben inzwischen nicht mehr an die Versprechungen der Regierung und weisen darauf hin, dass es in den 14 Jahren ihrer Gefangenschaft unzählige Versprechungen der Regierungen gab, aber kaum eine davon gehalten wurde. Die 7 Gefangenen haben im Durchschnitt 16 Kilo abgenommen und befinden sich mittlerweile in Lebensgefahr. Die Polizei hat bereits angekündigt, Spezialkräfte einzusetzen für den Fall, dass die Gefangenen ihren Hungerstreik nicht abbrechen. Sie hätten dann die Aufgabe, die Gefangenen mit Gewalt zum Abbruch zu zwingen. Die Unterstützerinnen der Gefangenen befürchten dadurch eine zusätzliche Gefährdung des Lebens der Gefangenen. Vergangene Woche gab es verschiedene Solidaritätsaktionen. Die Botschaften von Australien, Mexiko und El Salvador wurden in Santiago de Chile für einige Stunden besetzt. Die Initiative Zusammenkunft für die Freiheit ruft für den kommenden Freitag, den 4. Juni, zu einer Solidaritätsdemonstration für die Gefangenen auf. Dabei wird auch dazu aufgerufen, sich in verschiedenen Ländern rund um den Globus vor den chilenischen Vertretungen zu sammeln, um die politischen Gefangenen zu unterstützen. Auch in Berlin soll es eine Kundgebung vor der chilenischen Botschaft geben. Mehr Infos auf Spanisch gibt es unter www.libertad.ya.st. Also nochmal www.libertad.ya.st.
Countdown zum Chávez-Referendum. Am Pfingstwochenende gab es in Venezuela die zweite Runde der oppositionellen Unterschriftensammlung gegen den Präsidenten Hugo Rafael Chávez Frías. Fast 1,2 der über 3 Millionen Unterschriften, die Venezuelas Opposition Ende Dezember für ein Referendum gegen den Präsidenten Hugo Chávez vorlegte, sollten im sogenannten Reparaturprozess auf ihre Echtheit überprüft werden. Ergebnisse der Aktion wurden nach einer Woche erwartet. Mindestens 2,4 Millionen Unterschriften benötigt die oppositionelle Coordinadora Democratica, um einen Volksentscheid über die Präsidentschaft von Hugo Chávez zu erzwingen. In dem Fall soll es im August ein Abwahlreferendum geben. Nach Aussagen des Carter Centers, das die Reparatur der Unterschriften überwachte, ist die Sammlung geordnet und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Vor allem die Opposition jedoch hatte schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse durch den Nationalen Wahlausschuss Öl ins Feuer gegossen. Entgegen der Absprachen reklamierte die Coordinadora Democratica den Erfolg bereits für sich und rief für den Fall einer Nichtanerkennung zu zivilem Ungehorsam auf. Die Ergebnisse anderer Abwahlinitiativen hatten der Coordinadora Democratica trotz groß angelegter Medienkampagnen wenig Grund zum Optimismus gegeben. Denn nicht nur der Präsident steht zur Debatte, es lagen auch 66 Petitionen gegen andere Mandatsträger vor, davon gut die Hälfte gegen Oppositionspolitiker. Eine Woche zuvor wurden auch hier strittige Unterschriften verifiziert, quasi als Generalprobe für den Reparaturprozess zu Pfingsten. Wie es aussieht, sind es nun 9 Oppositionspolitiker, die sich einem Referendum stellen müssen, während die Coordinadora Democratica von ihren 30 Petitionen keine einzige durchbrachte. Chavez hatte sich im Vorfeld siegesgewiss gegeben. Der Präsident rechnet nicht nur mit dem Dank der Millionen, die in den letzten Jahren in den Genuss von Bildungs-, Arbeits- und Gesundheitsprogrammen gekommen sind, sondern auch mit den vielen, die dank seiner Einbürgerungspolitik erstmals wählen dürfen. Ob die Opposition tatsächlich die nötigen rund 2,4 Millionen Unterschriften für ein Referendum beibringen konnte, ist möglicherweise zweitrangig. Sollten es knapp weniger gewesen sein, könnte Chavez dennoch ein Referendum akzeptieren, um der Opposition die Trumpfkarte des vorgehaltenen Wahlbetrugs aus dem Ärmel zu ziehen. Denn auch alle Meinungsumfragen geben ihm in einem Volksentscheid die besten Chancen. Und selbst die Anlageberater der Wall Street erwarten, dass Chavez nicht nur dieses Jahr übersteht, sondern auch die regulären Wahlen 2006 gewinnen wird.
Ihr hört die Musik von Sona Mahinay, einer Hip-Hop-Gruppe aus den armen Vierteln Calis, der drittgrößten Stadt Kolumbiens. Unweit der Pazifikküste gelegen, treffen in der Landeshauptstadt der Salsa afrokolumbianische Indigene und mestizische Flüchtlingsströme aufeinander, die überwiegend vor dem paramilitärischen Terror auf dem Land geflüchtet sind. In ihrem Lied País en Guerra, Land im Krieg, drücken Sona Mahinay aus, wie sich der moderne schmutzige Krieg in Kolumbien in eine 500-jährige Geschichte der Gewalt einreiht. Die erste Strophe des Liedes hat einer der Sänger ohne Begleitmusik für Radio Onda vorgerappt.
Vor langer Zeit fing dieser Krieg an, als sich Muiscas und Quimbayas aus Neid töteten und spanische Räuber aus heiterem Himmel erschienen, um unsere Ureinwohner zu töten und zu versklaven. Aber die Kämpfer und die Kriege haben sich verändert. Heute sind es die Aufständischen gegen die Truppen des Staates, Jugendbanden gegen Milizen, Krieg der Drogenhändler, Krieg zwischen Auftragsmördern, der Krieg zwischen Rassen und sozialen Klassen, der Krieg des Jägers gegen die Tiere. Eine Gesellschaft durchdrungen von Blei, wo Kriege trumpfen im goldenen Land, stumme Kriege, taube Kriege, die niemals erklärt, vertriebene Familien bringen und Tod. Nach so langer Zeit sind wir es schon gewöhnt, in diesem bewaffneten Land ruhig zu sein. Krieg hier, Krieg dort, wann hat das bloß ein Ende?
Genossen, euch allen einen kraftvollen, revolutionären Gruß. Alle wissen nun, was wir 570 Arbeiter vollbracht haben. Dass Uribe nicht allmächtig ist. Dass man Uribe besiegen kann, wenn man wiederholt, was wir Männer und Frauen von der USO vorgemacht haben.
Der 36 Tage dauernde nationale Streik der größten Gewerkschaft Kolumbiens, der Erdölgewerkschaft USO, ist beendet. Mit Abschluss der Verhandlungen letzten Mittwoch verhinderte die USO mit breiter Unterstützung sämtlicher sozialer, politischer und kirchlicher Organisationen des Landes zum dritten Mal in ihrer Geschichte die Privatisierung der wichtigsten staatlichen Erdölfirma Kolumbiens, Ecopetrol. Sie setzte damit deutliche Zeichen, wie die nationale Ölpolitik zukünftig auszusehen hat. In den letzten Wochen setzte die kolumbianische Regierung immer mehr auf eine Zermürbungsstrategie. Die USO setzte daraufhin den letzten Dienstag als Ultimatum. Bis dahin wollten sie alle Verhandlungspunkte abgeschlossen haben. Im Falle der Nichterfüllung hätten sie die Verhandlungen abgebrochen. Um ihrer Forderung das nötige Gewicht zu verleihen, ließ die USO keinen Zweifel daran, dass sie in der Lage sei, die gesamte Fabrik durch Sabotage lahmzulegen.
Für Kolumbien und für Barranca Bermeja sind der heutige Tag, wie auch der Tag des Streikbeginns der Ölarbeiter, am 22. April ein historischer Moment. Ich sage dem Land und ich sage das auch in Richtung Uribe, dass sich hier in Barranca Bermeja die wichtigste Bastion der Menschen befindet, die zu Uribes Kahlschlagpolitik Nein sagen. Und das ist ein Beispiel für das ganze Land. In Barranca Bermeja hat sich eine große soziale Bewegung dem Staatsterrorismus entgegengestellt. Sie haben versucht, unsere Führungsperson zu ermorden. Und dahinter steckt der Präsident der Republik. Aber wir haben beschlossen, uns das nicht mehr gefallen zu lassen. Wir werden kämpfen, das verteidigen, was allen gehört, was dem Volk gehört.
Seit Beginn des Streiks wurden die Verhandlungen zwischen Firmenvertretung, Gewerkschaft und Regierung überschattet von paramilitärischen Morddrohungen und Anschlägen gegen Gewerkschafter und Gewerkschaftsgebäude. Nach mehreren willkürlichen Verhaftungen und Misshandlungen von Gewerkschaftern hat die USO massive Menschenrechtsverletzungen angezeigt. Bis jetzt ohne ersichtlichen Erfolg. Der kolumbianische Präsident Álvaro Uribe Vélez erklärte den Streik schon frühzeitig für illegal und hat sämtliche Erdölstationen in Barranca Bermeja, der größten Erdölstadt Kolumbiens, von Militär besetzen lassen. Während des Streiks wurden landesweit 248 Gewerkschafter entlassen. Unter ihnen der Präsident, der Vizepräsident und der Generalsekretär der nationalen USO. Über die Reintegrierung der entlassenen Arbeiter und die Frage der Legalität des Streiks soll nun ein Schiedsgericht entscheiden. Sicher ist aber, dass von den führenden Mitgliedern der USO keiner mehr einen Fuß in die Fabrik setzen wird. Die Verhandlungsergebnisse garantieren ihnen zwar eine Frührente, der Gewerkschaft aber brechen die politisch geschulten Köpfe weg.
Die Verantwortung für die Zukunft, für die Existenz von Werten und Kultur liegt nicht allein in der Verantwortung der USO, sondern der gesamten kolumbianischen Gesellschaft. Dabei sind die Studenten und die sozialen Organisationen gleichermaßen gemeint. Wir sollten diesen Kampf als wichtigstes und würdevolles Beispiel nach draußen schreien. Denn ohne Zweifel ist dieser Streik und seine landesweite Unterstützung durch die kolumbianische Bevölkerung ein großartiges Beispiel für das Jahr 2004.
Guadalajara am 28. Mai. Auf den Straßen der westmexikanischen Industriestadt geht nichts mehr. Tausende von Polizisten sorgen dafür, dass niemand ins Zentrum der 6-Millionen-Metropole durchdringt. Der Grund? Dort tagt der dritte Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Lateinamerikas und der Karibik. Doch ganz so ruhig wie erhofft verläuft der Tag auf den Straßen Guadalajaras nicht. Etwa 500 Demonstranten und Demonstrantinnen liefern sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zahlreiche Scheiben von Banken und Geschäften werden eingeschlagen, ein Supermarkt wird geplündert. Vorher hatten etwa 5000 Gewerkschafter, Anarchisten und Mitglieder linker Parteien gegen den Gipfel und die Freihandelspolitik demonstriert. Schon in den Tagen zuvor ist es immer wieder zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen. Am Dienstag begleitete die Polizei mit massiver Präsenz Bauern, die gegen soziale Missstände in ihren Dörfern auf die Straße gegangen waren. Am Mittwoch kam es zu Rangeleien mit sogenannten Braceros, ehemaligen Wanderarbeitern, die die Zahlung ihrer Renten einforderten. Am Abend vor den Krawallen umstellte ein Großaufgebot der Polizei ein Zeltlager anarchistischer Gruppen. Erst nach langen Verhandlungen und in später Nacht zogen die Beamten ab. Im hochgesicherten Centro Culturales Cabañas von Guadalajara war man sich dagegen ziemlich einig. Die aus 58 Ländern angereisten Staatsoberhäupter, Minister und hohe Beamte verabschiedeten ein über 100 Punkte umfassendes Programm, das die strategische Allianz der EU, Lateinamerikas und der Karibik konsolidieren soll. Man wolle Armut und gesellschaftlichen Ausschluss bekämpfen, heißt es. Bis zum Oktober soll nun der Freihandelsvertrag zwischen der EU und dem Mercosur, dem gemeinsamen Markt des Südens von Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, unter Dach und Fach sein. Eine Verurteilung der Folter, in der namentlich die Misshandlungen irakischer Gefangener durch US-Soldaten erwähnt wird, scheiterte am Veto der Europäer. Dies sei nicht nötig, meinte Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Ich denke, dass hinreichend deutlich ist, wie unakzeptabel das ist. Und ich sage es noch einmal, es ist auch hinreichend deutlich in Amerika selbst, auf der einen wie auf der anderen Seite, und ist schon bemerkenswert, mit welcher Intensität und mit welcher Nachdrücklichkeit zum Beispiel der amerikanische Senat, ob Demokraten oder Republikaner, zum Beispiel den Verteidigungsminister da vernommen haben.
Schröder bekräftigte den Willen Deutschlands, einen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Ich habe hier niemanden getroffen, der sich dagegen ausgesprochen hat, erklärte er in Guadalajara.
Bis vor einem Jahr waren die Nachrichten in Argentinien von den Worten Piqueteros und Cacerolazos geprägt.
also Arbeitslose, die ihren Protest durch Straßenblockaden ausdrückten, und Mitglieder der Mittelschicht, die rhythmisch auf Kochtöpfe schlugen, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Dabei skandierten sie »Que se vayan todos«, »Haut alle ab«, und meinten damit wirklich alle, Politiker, Parlamentarier und Richter. Doch am 25. Mai vergangenen Jahres drehte sich der Wind in dem südamerikanischen Land. An diesem Tag übernahm die neue Regierung der Partido Justicialista unter der Führung von Néstor Kirchner das Ruder. Gewählt worden war der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Santa Cruz nur als kleineres Übel gegen seinen Konkurrenten Carlos Menem, der im letzten Moment vor der Stichwahl das Handtuch warf. Wenige Argentinier glaubten, dass es dem unscheinbaren Peronisten Kirchner gelingen würde, das Land aus der Krise zu führen. Argentinien litt an über 20% Arbeitslosigkeit, Auslandsschulden von rund 160 Milliarden US-Dollar, privatisierten Staatsunternehmen, deren neue Eigner die Betriebe dem Schicksal überlassen hatten, sowie einem politischen und rechtlichen System, das in der Bevölkerung jegliche Glaubwürdigkeit verloren hatte. Doch Kirchner überraschte Gegner und Anhänger ab dem ersten Moment. Huracán K. nennen ihn die argentinischen Medien, denn seit seinem Amtsantritt fegt der energische Präsident durch alle Ecken des Landes. Nur wenige Tage nach der Amtsübernahme entlässt er führende Mitglieder der alten Militärgarde, den Chefkommandanten und 40 hohe Offiziere. Wenig später annulliert seine Regierung die Gesetze, durch die Verantwortliche der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 vor Strafverfolgung geschützt worden waren. Ein mutiger Schritt, denn das argentinische Militär hat immer noch viele Befürworter unter den Reichen und Mächtigen des Landes. Kirchner ist nicht nur mutig, sondern weiß auch um die Wichtigkeit von Symbolen. Im April wurde das gefürchtete Folterzentrum in der Mechanikerschule der Marine ESMA in eine Gedenkstätte umgewandelt. Graciela D'Aleo, die während der Militärdiktatur dort gequält worden war, sieht den Kurs des Präsidenten als eine Antwort auf die jahrelange Menschenrechtsarbeit vieler sozialer Organisationen.
Creo realmente que nosotros hayamos logrado la nulidad de las leyes punto final de obediencia debida.
Die Annullierung der Gesetze des Befehlsnotstands und des Schlusspunktes gehen weit über die bloße Verurteilung der Verantwortlichen für die Verbrechen während der Militärdiktatur hinaus. Vielmehr wird hier mit der traditionellen Vorstellung gebrochen, dass die Verbrechen seitens der Staatsmacht auf alle Ewigkeit ungesühnt bleiben.
Der Umgang der Regierung Kirchners mit der finsteren Geschichte Argentiniens hat den Präsidenten sehr populär gemacht. Umfragen zufolge unterstützen 65-80% seine Politik. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, besonders von denen, für die Menschenrechte auch das Recht auf eine Wohnung, auf Nahrung und Bildung beinhalten. Paula Viñas ist 31 Jahre alt, hat ein Kind und arbeitet als Büroangestellte.
Die Regierung Kirchner ist eine logische Konsequenz des Volksaufstands vom Dezember 2001. Die Rebellion hat gezeigt, dass Argentinien eine Regierung braucht, die Hoffnung vermittelt und sich der Frage der Menschenrechte stellt. Das hat er auch getan. Aber die grundlegenden Probleme bleiben. Es verhungern immer noch Menschen. Es kommt nach wie vor zu Repressionen in den armen Vierteln durch Polizei und Ordnungskräfte. Und viele Menschen sind arbeitslos. Kirchner war also in erster Linie nötig, um das System aufrechtzuerhalten.
Kirchners Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich konzentrierten sich in erster Linie auf die Schuldenkrise. Zinszahlungen von Krediten internationaler Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds IWF wurden so weit wie möglich bedient. Die Zahlungen an die privaten Anleger sollen neu verhandelt werden. Kirchner bietet den etwa 500.000 privaten Anlegern in aller Welt eine Rückzahlung von 25% ihrer Einlagen sowie einen Teil der Zinsen in Form von Coupons an. Der Wirtschaftsanalyst Martin Schorr der lateinamerikanischen sozialwissenschaftlichen Fakultät Flaxo in Buenos Aires steht dieser Schuldenpolitik eher kritisch gegenüber.
Hier wird zum ersten Mal eine zweigleisige Strategie gefahren. Die privaten Anleger, die eine schwache Verhandlungsposition haben, werden abgefertigt, während man den multilateralen Institutionen einen privilegierten Status einräumt. Das ist falsch und unrecht. Denn dadurch, dass man Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds bevorzugt, ignoriert man die Mitverantwortung dieser Institutionen am wirtschaftlichen Debakel und der sozialen Krise Argentiniens. Die Schulden werden dadurch auch nicht zahlbarer. Besser gesagt, sie sind unzahlbar. Anstatt alte Schulden zu zahlen und neue zu machen, muss man sich mit der Kapitalflucht auseinandersetzen. Denn Kapital, das außer Landes geschafft wird, fehlt zum Wiederaufbau unserer Industrie und Produktion.
Trotz dieser ungelösten Probleme geht es mit der argentinischen Wirtschaft bergauf. Diese verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wachstum von 7%, Tendenz steigend. Hierfür sind in erster Linie die Agrarexporte und die niedrigen Produktionskosten aufgrund des Währungsverfalls verantwortlich. Dieser Handelsüberschuss übersteigt bei weitem die Vorgaben des Internationalen Währungsfonds und auch die Steuereinnahmen sind höher als erwartet. Wie diese Mehreinnahmen verwendet werden sollen, ist umstritten. Der neoliberale Flügel plädiert für die Rückzahlung von Staatsschulden, während die Partei Linken das Geld zur Erhöhung der kärglichen Renten und Gehälter von Staatsangestellten verwenden wollen. Wenig dagegen geht es um eine Investition in die angeschlagene Industrie. Für Martin Schorr eine eher düstere Perspektive.
Ein Modell, das sich ausschließlich auf den Export stützt, wird die Arbeitslosigkeit nicht senken können. Das basiert eher auf miserablen Löhnen. Die nicht existierende Politik im industriellen Sektor ist ein extrem regressives Wirtschafts- und Sozialmodell.
Allmählich mischt sich der warme Frühlingswind des ersten Amtsjahres Kirchners mit einer kühlen Brise. Mitte April protestierten 250.000 Menschen gegen die soziale Unsicherheit im Lande. Ein Großteil von ihnen waren Mitglieder der Mittelschicht. Kurze Zeit danach das zweite Signal. Argentinien wurde von einer Energiekrise erfasst, deren Ursache, nach Aussagen der Regierung, durch mangelnde Vorsorge und Wartung der Anlage durch die privaten Energieunternehmen hervorgerufen wurde. Kritische Stimmen meinen jedoch, dass die Krise absichtlich von den Energiebaronen hervorgerufen wurde, um eine Genehmigung für die Erhöhung der Strom-, Gas- und Kraftstoffpreise durch die Regierung zu erzwingen. Die Regierung Kirchner reagierte darauf mit der Ankündigung, ein eigenes Energieunternehmen zu gründen. Alle Zeichen weisen darauf hin, dass die Zeit der Gesten zu Ende geht und die Regierung Kirchner nun die strukturellen Probleme des Landes angehen muss. Auf die Unterstützung durch die Bevölkerung kann sie vorerst zählen, doch dafür muss ein realisierbares Reformprojekt vorgelegt werden.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von PONAL findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.